Wir haben am Anfang von Parashat Vayishlach diese berühmte Begegnung zwischen Jakob und Esav. Also ganz am Anfang haben wir, was wir auch im letzten Schüler gehört haben, dass Jakob mit dieser Gestalt ringt, die möglicherweise ein Engel von Esav ist, und am Schluss der Heil davonkommt. Es gibt ein interessantes Detail, das ich kurz erwähnen möchte, weil ich es einfach schön finde, auch wenn wir uns über dieses Thema nicht verbreiten werden. Am Ende dieses Ringkampfes mit dieser unbekannten Gestalt, mit der Jakob kämpft, ist es so, dass Jakob zu diesem, nennen wir mal einen Engel, zu diesem Engel sagt: Ich lasse dich nicht gehen, ohne dass du mich gesegnet hast. Das ist ein bisschen erstaunlich, weil normalerweise, wenn wir die Situation haben, dass etwas uns Probleme bereitet, mit irgendetwas Bösem müssen wir kämpfen, dann sind wir doch froh, wenn diese Situation weggeht. Also wenn der jetzt die ganze Nacht mit diesem Typen da gerungen hat und ist jetzt dabei zu verschwinden, dann würde ich annehmen mit Hausverstand, dass er froh ist, dass er jetzt verschwindet und nicht sagt: Ich lasse dich nicht gehen, ohne dass du mich gesegnet hast. Kann man natürlich verschiedene Erklärungen haben, auch je nachdem, was man in dieser Gestalt sieht. Und es gab neulich eine Bemerkung in einem Shiur von Rabbi Jacobson von Chabad, der zitiert hat ein bisschen einen selteneren Midrash zu diesem Thema und es daraufhin interpretiert hat, dass wenn uns irgendwelche schlimmen Dinge im Leben begegnen, dass wir diese Situation nicht weggehen lassen sollen, ohne daraus irgendetwas Positives herausgeholt zu haben. Das fand ich eine sehr interessante Auslegung. Ich möchte damit nicht sagen, dass man Dinge irgendwie schönreden oder verharmlosen soll. Also wenn schlimme Sachen passieren, und derzeit haben wir viel Möglichkeit, dass uns schlimme Dinge begegnet sind in den letzten Monaten, dann soll das nicht schwach geredet werden davon, dass man sagt, ja, irgendwas war daran auch schon gut. Das kann man Menschen, die zum Beispiel jemanden verloren haben, der gestorben ist, nicht sagen. Aber irgendetwas Positives muss man auch rausholen aus den schlechten Situationen. Und das fand ich einen sehr interessanten Gedanken, den ich bei dieser Gelegenheit also loswerden wollte, obwohl das heute nicht unser Hauptthema sein wird. Wenn wir dann in der Parascha jetzt weiterschauen, nachdem Jakob also diesen Ringkampf überstanden hat und die Sonne aufgeht, um ihn zu heilen, dann trifft er ja den Esav. Und das ist auch recht eine spannende Geschichte, wo Jakob das ganze Lager verteilt es nach den Müttern. Und wir können erkennen, dass Rachel mit ihren Kindern diejenige ist, die mit Josef, Benjamin ist noch nicht geboren, dass Rachel mit Josef diejenige ist, die an den sichersten Platz gereiht wird. Warum macht Jakob diese Aufteilungen, um einen Sicherheitsmechanismus zu haben, wenn etwas passiert, soll nicht das ganze Lager von Esau Mannen angegriffen werden können. Also wir sehen eine durchaus brenzlige, heikle Situation. Es geht aber am Schluss gut aus. Jakob begegnet dem Esav. Esav sieht irgendwie die ganze Familie oder vielleicht mit einer Ausnahme nicht. Auf diese eine Ausnahme werden wir gleich kommen. Und Jakob schafft es dann, sich rauszureden, dass er sagt, nein, ich gehe jetzt nicht mit dir gemeinsam, sondern wir kommen danach, weil wir sind nicht so schnell. Die Kinder sind noch klein, die gehen nicht so schnell, wir kommen danach. Und Jakob nutzt dann die Gelegenheit, dass Esav in die eine Richtung geht und er in die andere Richtung geht. Und ohne, dass man jetzt das als wirklichen Friedensschluss versteht, ist es einmal so weit erledigt, dass die beiden einander nichts Böses tun. Wenn man sich diese Geschichte genau anschaut, dann fehlt vielleicht eine Person, nämlich Esav sieht die ganze Familie von Jakob, aber es scheint eine Person nicht da zu sein. Und zwar in Kapitel 32 gibt es einen Vers 23, wo steht, Jakob ist aufgestanden in der Nacht, um das alles herzurichten. Er nimmt seine zwei Frauen, seine zwei Mägde und die 11 Kinder. 11 Söhne, okay, ist klar, aber eine Person fehlt, nämlich Dina. Und hier gibt es einen Midrash, der dafür eine Erklärung hat, auf den werden wir noch kommen, wir behalten das einmal im Kopf, dass Dina hier irgendwie versteckt gewesen sein könnte oder zumindest nicht in Erscheinung getreten ist. Und dann ist es so, dass wir feststellen, am Ende von Kapitel 33, 18, da ist eine Parashastoma, da ist ein kleiner Absatz, 33, 18, Vayavo Yaakov Shalem Irshem. Jakob kommt jetzt Shalem, ganz unbeschadet, in die Stadt Shem. die im Land Kanaan ist. Also jetzt ist er in Eretz Israel. Und was macht er dort? Er kauft dort ein Feld. Im Vers 19, weil er kennt et Chelkat Hasadeh, den Teil des Feldes, der Natascha Aholla, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, das kaufte er von den Söhnen von Hamor, dem Vater von Shem, um einen Betrag von 100 Kesiten. Wie viel das jetzt ist, kann ich nicht sagen. Oder ob man weiß, wie viel das ist, kann ich nicht sagen. Aber jedenfalls kauft er das Feld. Er will hier ansässig werden. Er kauft das. Und er macht das, was eigentlich sein Job ist, nämlich er errichtet einen Altar und verkündet, dass Hashem der Gott Israels ist. Wir haben ja bei den Urvätern immer, dass sie sich bemühen und auch bemühen sollen, das ist im Grunde der Auftrag die ganze Zeit, anderen Menschen rundherum auch etwas von einem Gott zu erklären. Also Jakob ist jetzt endlich schön gemütlich nach Hause gekommen in Eretz Israel und er verkündet über Gott. Wunderschön. Und jetzt kommt die Geschichte mit Dina dazwischen. Jetzt kommt die Geschichte mit Dina dazwischen. Also kaum ist Jakob wo angekommen, wo wir meinen, jetzt würde es ihm einmal eine Zeit lang gut gehen, jetzt ist die Situation entspannt, er hatte ja genug Zores seinerzeit bei Laban. Kaum glauben wir, jetzt wird es gemütlicher, wird es gleich ungemütlich. Und wir schauen uns jetzt einmal kurz an, was passiert und dann wollen wir das ein bisschen analysieren. Das ist Kapitel 34. Dina, die Tochter von Lea, ging hinaus. Lea, die Dina dem Jakob geboren hatte. Lerot bibnot haaretz, um zu sehen, um sich umzuschauen, um zu sehen unter den Töchtern des Landes. Wir wissen hier nicht genau, wie alt Dina ist, aber sie ist ein Mädchen. Und sie geht hinaus, um die anderen Mädchen in dem Land zu sehen. Und sie wird gesehen von Schrem, dem Sohn des Chivitas Hamor, der Fürst des Landes. Nasir Aretz, der Fürst des Landes, und der nimmt sie, schläft mit ihr und tut ihr Gewalt an. Es sind drei Schritte. Es ist Vayikachotah, er nahm sie, Vayishkafotah, er schlief mit ihr, und Vayaneah, und er tat ihr Gewalt an. Und dann steht Vatidbak Nafsho Bedina, seine Seele haftete an Dina Bad Jakob, an Dina Bad Jakob, Dina der Tochter Jakobs, Vayehav Etana Ara, und er liebte das Mädchen. Weil der Bär Alefna Ara, und er sprach zum Herzen des Mädchens. Hier werden wir viele Fragen haben zu diesem Satz, aber schauen wir einmal den Inhalt insgesamt an, damit wir einen Überblick haben. Und jetzt sagt Schrem zu seinem Vater Hamor: Gib mir dieses Kind, eigentlich steht Herr Yalda. Kachli et Hayalda hasotle Isha. Nimm mir dieses Mädel, aber es steht Herr Yalda, was eigentlich Mädchen im Sinne eines Kindes bedeutet, zur Frau. Jakob hört jetzt davon, in Vers 5, Jakob Shamaki, Teme et Dinah, Bito, Uvana, Fayu, et Miknehu, Basadeh. Jakob hört von diesem Vorfall. Die Söhne sind auf dem Feld. Darum tut Jakob zunächst einmal nichts. Das ist vielleicht ein bisschen auch eine Frage. Jakob schwieg, bis sie heimkommen. Also er wollte nicht ohne die Mitwirkung seiner Söhne jetzt irgendeine Entscheidung treffen, was zu tun ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass es ihm irgendwie nicht wichtig oder ernst genug war, aber das ist eine große Sache, die ganze Familie gemeinsam beraten muss, können wir vielleicht verstehen. Und jetzt kommt Hamor, der Vater von Schrem, zu Jakob, damit die Väter über die Situation einmal von Vater zu Vater sprechen. In der Zwischenzeit sind die Söhne heimgekommen. Die sind entsprechend aufgeregt. Und was machen sie jetzt? Sie machen jetzt dieses Gespräch mit dem Hamor, dem Vater von Schrem, dass sie sagen, also der Hamor sagt, naja, der Schrem möchte gerne eure Tochter heiraten. Wie formuliert er das? Seine Seele lust nach eurer Tochter. Und sie sollt ihn geben zur Frau. Ist natürlich eine sehr schräge Situation. Er hat sie schon vergewaltigt und jetzt fragt er höflich an, ob man sie nicht heiraten könnte, sodass da einiges im Argen liegt, ist klar. Und der Hamor macht dieses Angebot: Na, wenn wir das machen, dann verschwägert ihr euch und mit uns, eure Töchter gebt uns und unsere Töchter nehmt euch und wir machen da so gemeinsam einen einheitlichen, gemeinsamen Familienclan auf. Und ihr könnt hier wohnen und das Land soll für euch offen sein und ihr könnt euch darin ansiedeln. Es ist ein bisschen interessant hier, wir haben gerade gelesen, Jakob hat das Land gekauft. Und jetzt kommt der Hamor irgendwie so großzügig daher, wenn wir uns verschwägern, dann könnt ihr hier wohnen. Ja, Moment einmal, er hat ja das Land gekauft. Das ist ein kleiner Widerspruch. Und Shem sagt, ich werde alles machen, was ihr verlangt, für diese Diener. Und wenn ich viel bezahlen soll, dann geht das schon. Es ist ihm irgendwie sehr, sehr wichtig, diese ganze Sache auf einmal. Und die Söhne Jakobs kommen jetzt mit dieser List, dass sie sagen, naja, aber das geht bei uns nicht, wenn die Männer nicht beschnitten sind. Und ihr müsst jetzt alle eine Beschneidung machen. Und es ist dann vielleicht ein bisschen erstaunlich, dass das auch gemacht wird. Also Schrem und Hamor haben die Autorität in ihrer Gesellschaft zu sagen, es müssen jetzt alle Männer beschnitten werden. Das deutet auf ein ziemlich autoritäres Regime hin, aber es funktioniert. Und was dann geschieht, wissen wir, wenn dann die Einwohner von Schrem 3 Tage nach der Beschneidung sich nicht besonders gut fühlen. Dann fallen Schimon und Levi über diese Gemeinde her. Das ist jetzt Vers 25, ich bin jetzt ein bisschen gesprungen. Bei Yom HaShlishi am 3. Tage, wie sie Schmerzen hatten, nahmen 2 Söhne Jakobs, nämlich Schimon und Levi, Brüder der Diener, jeder sein Schwert und sie gingen in die Stadt und sie haben dort dann alles erschlagen. Alle Männlichen haben sie dort erschlagen. Und natürlich den Hamor und den Schrem selbstverständlich, aber sie haben auch gleich alle anderen mit erschlagen und Diener aus der Stadt befreit. Und sie plündern die Stadt und nehmen alles mit, was da mitnehmbar ist. Und Jakob ist entsetzt. Jakob ist entsetzt in Vers 30. Jakob sagt dann zu Schimon und zu Levi, was ihr gemacht habt, das ist nicht gut für mich, weil ich jetzt vor den Bewohnern des Landes, den Kanaanitern hier, einen schlechten Ruf habe. Und ich bin aber nur gering an Zahl. Die werden sich über mich versammeln und mich niederschlagen und ich und mein Haus werde vernichtet werden. Das ist die Reaktion von Jakob. Wir kennen diese Geschichte in der Grundstruktur. Was hier bei der Reaktion von Jakob auch ein bisschen auffällt, ist, er sagt eigentlich nicht, ihr habt jetzt unverhältnismäßig euch verhalten, sondern Jakob hat irgendwie eine Sorge, wir sind zu klein und die werden uns jetzt bekämpfen können. Also man wundert sich vielleicht auch ein bisschen über die Art, wie Jakob hier argumentiert. Die Brüder haben ihr Gegenargument und sagen, das geht einfach nicht, dass ein anderer unsere Schwester wie eine Sonar, wie eine Prostituierte behandelt. Und damit ist die Geschichte erledigt. Damit ist die Geschichte zu Ende. Hier haben wir einen Absatz, hier haben wir eine Parascha. Im nächsten Absatz wird es dann so sein, dass Gott zu Jakob sagt, er soll nach Bethel gehen, was offensichtlich eine Lösung ist, weil Jakob sich mit seiner Familie jetzt hier in dieser Gegend nicht mehr so gut blicken lassen kann. Sagt Gott, geh hier nach Bethel und dort kannst du sozusagen einen Neuanfang machen. Okay, jetzt schauen wir ein bisschen, was hier passiert. Wir haben in dieser Geschichte meines Erachtens 2 Schichten, nämlich eine individuelle Geschichte, die durchaus stattfindet, zwischen einer Familie und einer anderen Familie, einem Mädchen, dem Gewalt angetan wird und das ein Opfer ist. Es gibt einen Täter, es gibt einen Opfer, es gibt betroffene Verwandte auf beiden Seiten. Das ist sozusagen die eher individuelle Ebene, die persönlichere Ebene. Das andere ist, und darauf macht Rav Arikan in seinem Buch Explorations, heißt das, glaube ich, zu Chumash Bereshit aufmerksam. Das andere ist eine eher politische Ebene, nenne ich das jetzt, eine Ebene von einem nationalen Konflikt. Es kommen hier 2 Stämme zusammen. Ich würde nicht, da folge ich dem Rav Kahn nicht ganz, nicht von 2 Nationen sprechen, weil so weit ist die jüdische Familie hier noch nicht. Aber die Familie Jakobs ist ja so etwas wie ein Clan, ein Stamm. Und die Chetiter sind ja auch, die sind eigentlich eher sogar recht ein Fürstentum, scheint das hier zu sein. Wir haben ausdrücklich gehabt den Begriff, er ist der Fürst des Landes, Nesiha-Aretz. Also die haben auch irgendwie eine politische Struktur. Und da gibt es den Fürsten und den Sohn des Fürsten. Und die sind jetzt eine andere Volksgruppe. Und es stoßen hier auch 2 Volksgruppen aufeinander. Da kommt dieser immigrierte, eingewanderte Clan von Jakob, siedelt sich an ganz legal, er kauft das, aber trotzdem ist das jetzt eine neue Gruppe in der Gesellschaft. Und die bisher herrschende Elite, in dem Fall Chamorro und Schrem, die schauen natürlich auch, was ist da mit diesen Neulingen. Die wollen diese Neulinge natürlich auch unter ihrer Kontrolle haben und eventuell auch unterwerfen. Und das ist etwas, das hier passiert. Nämlich, wenn wir genau schauen, was hier eigentlich der Chamorro macht. Er ist Fürst des Landes. Der Satz 34,2 ist das, wo steht Schrem ben Chamorro hachivi nesi haaretz. Also der Fürst des Landes ist wohl eher der Vater und der Schrem ist der Sohn des Fürsten. Er nimmt sie und schläft mit ihr und vergewaltigt sie. Und es steht hier dann, Batid Bakna Fschobe Dina Bat Jakov. Und wir sehen immer wieder, dass es hier um Dina Bat Jakov geht. Es fängt schon an, die ganze Geschichte in 34,1. Dina ging hinaus. Die Dina, die Tochter von Lea, die die Lea geboren hat, dem Jakob. Wir wissen, dass Dina ein Kind von Lea und Jakob ist. Also wozu steht das hier da? Ja? Es steht hier ausdrücklich Dina, die Tochter von Jakob. Und dann finden wir wieder, dass der Bursche, der will Dina, die Tochter von Jakob. Er will nicht irgendeine Mädel. Es geht nicht um irgendein Lustverbrechen hier, sondern er will die Tochter Jakobs, weil sie die Tochter Jakobs ist. Weil wenn er die Tochter Jakobs unterwirft, dann ist das der unterworfene und unterlegene Stamm. Leider kennen wir solche Sachen in der Geschichte der Menschheit. Man kennt das sogar im 20. Jahrhundert, man kennt das auch im 20. Jahrhundert. In Pakistan gab es das noch vor relativ kurzer Zeit. Ich versuche es einmal in der Vergangenheit zu formulieren, aber ich bin nicht sicher, ob man es nur in der Vergangenheit formulieren kann. Aber wir wissen zum Beispiel, dass es in Pakistan noch im 20. Jahrhundert und vor nicht allzu langer Zeit, auch ein paar Jahre zurück, noch Fälle gegeben hat, wo im Zuge von Stammeskonflikten der unterlegene Stamm, eine Frau auszuliefern hatte, die von den Männern des anderen Stammes vergewaltigt wurde, als eine Demütigung für diesen Stamm. Also wir nehmen deine Tochter und machen mit ihr, was ich will. Das ist nicht einfach eine persönliche Sache, sondern hier geht es um das Fürstentum von Schrem, der sagt, ich nehme mir die Tochter Jakobs, weil dann unterwerfe ich auch diesen Stamm. Das ist die politische Ebene, die hier der äußere Rahmen der Geschichte ist. Natürlich innerhalb dieser Geschichte findet dann auch die individuelle Geschichte statt. Das ist das, was dann geschieht. Nämlich, es passiert dann etwas ganz etwas Komisches, wo man beim Textlesen ja zuerst den Kopf schüttelt. In Vers 3, 34,3 haben wir, es hing seine Nefesh, seine Lebensenergie an Dina Bat Jakob. Das ist das, was ich gerade besprochen habe. Er will ausgerechnet Dina als Tochter von Jakobs haben. Und dann steht, weil bei der Ber-Alef-Ana-Ara. Er liebte das Mädchen und er sprach zum Herzen des Mädchens. Und dann sagt er zu seinem Vater, nimm mir dieses Kind, ich habe gesagt, es steht im Text Yalda, also Mädchen in Form von einem Kind, zur Frau. Das ist nicht das, was am Anfang der Geschichte passiert. Am Anfang der Geschichte passiert ein Gewaltverbrechen, wo der Sohn des Landesfürsten sich eine Tochter Jakobs nimmt und mit ihr Gewalt antut, um der Familie Jakobs zu zeigen, ich bin hier der Chef und eure Tochter, an der bediene ich mich. Das ist das, was zuerst passiert. Aber jetzt passierte das auf einer individuellen Ebene, weil er ja die Diener jetzt doch vor sich hat als einen lebendigen Menschen, dass er an ihr irgendetwas findet. Jetzt steht hier plötzlich, weil er hat etana ara. Ich meine, wie geht das? Wie kann ein Mann eine Frau vergewaltigen und sie nachher lieben? Da ist irgendetwas schief. Aber wenn wir anschauen, was genau steht, er steht nicht, er liebte Diener. Es steht ein ara. Und dann sagt er zu Schrem, gib mir dieses Mädel mit einem Vokabular, wo er eigentlich dieses Mädchen ein Kind nennt. Jetzt, ich habe am Anfang gesagt, wir wissen nicht, wie alt Dina hier ist. Also vielleicht ist sie auch noch wirklich sehr jung. Aber was wir jedenfalls sehen, ist, dass dem Schrem genau das gefällt. Ein Mädchen, das noch keine reife Frau ist, ein Mädchen, das noch nicht erwachsen ist, die er gerade auch traumatisiert hat, indem er sie vergewaltigt hat, die gefällt ihm. Das mag er. Und sowas will er jetzt zur Frau haben. Das ist durchaus jetzt nicht das politische Programm, sondern eher ein individuelles Programm. Es gefällt ihm, hier ein Mädel zu haben, die noch so unreif ist, dass er mit ihr einfach machen kann, was er will. Es gibt hier noch eine Beobachtung, und zwar haben wir hier das Wort Na'ara. Das Wort Na'ara kommt in der Tora meistens so vor, wie es hier geschrieben ist, nämlich ohne He. Hier würde uns das auch nicht besonders auffallen. Ist halt eine komische Schreibweise, aber man könnte sagen, na gut, es gab halt irgendwann einmal eine Schreibweise in uralten Zeiten, wo die Menschen Na'ara ohne das Weib die weibliche H-Endung am Schluss geschrieben haben und das Wort wurde halt so geschrieben. In späteren Büchern des Tanachs hat man es dann mit He geschrieben, passt. Die Interpretation geht deshalb nicht auf, weil wir in der Tora an einer anderen Stelle, nämlich in Chumash Dvarim, beide Schreibweisen haben. Und dort kann man sich anschauen, was los ist, was das eigentlich heißt. Und zwar ist es dort auch an einer schwierigen Stelle. Wir haben in Chumash Dvarim die Geschichte, nicht die Geschichte, sondern eigentlich die Erklärung von Halachot, wenn ein Mann eine Frau geheiratet hat und er gibt über sie einen schlechten Namen. Der Titel dieses Absatzes ist immer Hamutzi Shemra, der einen schlechten Namen über seine Frau gibt. Ein Mann hat eine Frau geheiratet und behauptet nachher, sie war bei der Eheschließung nicht mehr Jungfrau, aus irgendeinem externen Motiv hat da einen Groll, eine Feindschaft gegen die Frau oder gegen die Familie und er behauptet jetzt, sie war bei der Eheschließung nicht Jungfrau und er zeigt sie an vor Gericht, dass sie während der Verlobung irgendwie fremdgegangen sein müsse und dieser Fall wird dann geklärt und dort finden wir immer wieder den Begriff Na'ara. Und dort gibt es genau einen Satz, wo Na'ara mit dem H am Schluss geschrieben wird und dort fällt es natürlich auf, warum wird das Wort plötzlich anders geschrieben? Und es gibt im Talmud eine Auslegung darüber. Es ist in Masechet Ketubot auf einer Seite 44b, gibt es eine Auslegung darüber, dass Na'ara mit He geschrieben meint, ein junges Mädchen, das gerade in diese Phase der Geschlechtsreife eintritt, während wenn es ohne He am Schluss geschrieben ist, dann kann es auch ein kleineres Kind inkludieren. Okay, das würde hier durchaus passen. Es fällt aber auch auf, dass dort der Satz mit der vollständigen Schreibweise genau dort ist, wo diese Frau von ihrem Verdacht freigesprochen wird und der Ehemann dann Entschädigung zahlen muss und so weiter. Und das heißt, da steht sie auch irgendwie selbstständig da, gut da, weil sie ja freigesprochen wurde von dem Vorwurf, den man gegen sie gemacht hat. Es gibt einen Kommentar des Chiskuni. Und ich versuche gerade den richtigen Band in die Hand zu nehmen, weil ich hatte gerade Bereschit vor mir, da ist es nicht drinnen, sondern jetzt sind wir in Dvarim. Kapitel 22 ist das in Parashat Kitteh alles. Und der Chiskuni formuliert es so, dass er sagt, überall ist es also ohne H geschrieben, defektiv, außer an dieser Stelle. Ki Asi Shlema Kemotzet Shalom. Denn hier ist sie vollständig wie eine, die Frieden fand. Dieses Kemotzet Shalom, wie eine, die Frieden fand, ist ein Zitat aus Shir HaShirim, das er sich hier ausgeborgt hat. Aber wir sehen hier diese Formulierung. Sie ist in einem guten Zustand, in einem kompletten, vollständigen Zustand. Sie hat Frieden. Das ist hier bei Dina nicht der Fall. Sie ist eine Na'ara, die ohne H geschrieben wird. Da ist keine Rede von Shalom und keine Rede von Shalem, dass sie irgendwie ganz wäre, sondern sie wurde ja gerade gebrochen durch die Gewalt, die man ihr angetan hat. Und genau das ist es, was dem Schrem hier gefällt. Er verliebt sich nicht, es steht nicht, er verliebt sich in Dina. Er verliebt sich, er steht, er liebt diese Na'ara. Und er sagt zu seinem Vater, Kachli etayal dahasot, gib mir dieses Kind zur Frau. Das ist das, was er sucht und das ist das, was er will. So kann man diese komische Wendung verstehen. Also er hat zwei Motive. Das eine Motiv ist zu einem Zeitpunkt, wo er Dina noch gar nicht kennt, dass er weiß, das ist die Tochter Jakobs. Und es ist im Grunde völlig wurscht, wer die sonst, wie die ausschaut oder was für eine Persönlichkeit ist. Die Jakobstochter, die einzige Tochter aus der Jakobsfamilie, die will er haben. Aus politischen Gründen. Und dann hat er vor sich ein anscheinend noch sehr junges Mädchen, wo er findet, ah, die ist so harmlos, die ist so noch unreif, die ist so eine, mit der kann ich machen, was ich will, das gefällt mir. Das würde ich hier vorschlagen als Analyse der Motive. Jetzt haben wir gesagt, es gibt diese beiden Ebenen. Die individuelle Ebene ist natürlich auch, dass Jakob und die Brüder von Dina ja jetzt irgendwie reagieren müssen und vor allem die Dina da wieder rausholen müssen und die Dina irgendwie befreien müssen. Das ist das, was sie dann versuchen mit dieser List. Es gibt Kommentare, die meinen, dass die Brüder zunächst einmal nicht erwartet hätten, dass Schrem und Hamor auf diese Beschneidungsforderung eingehen. Es ist doch ein bisschen überraschend auch. Also möglicherweise haben die diesen Vorschlag gemacht, um einmal freundlich zu sein, um einmal gegenüber dem Landesfürsten zu sagen, ja, wir sind schon bereit, können wir drüber reden. Und dann setzen sie eine nicht erfüllbare Bedingung, aber sie haben es nicht verweigert. Denn das geht dann nicht auf, indem die Glatz darauf einsteigen und sagen, okay, wir machen das, weil es dem Schem so wichtig geworden ist, dass er dieses Mädel wirklich bei sich behalten will. Wir spielen wieder ein bisschen das Individuelle hinein. Wir haben gesehen, der Schem sagt dann, ja, ich bin bereit, viel zu zahlen. Also da geht es ihm anscheinend wirklich um etwas eher Persönliches. Und wir sehen dann, dass es sind ja nicht alle Geschwister, sondern es sind Schimon und Levi, die dann die Initiative in die Hand nehmen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Schimon und Levi zu jenen Söhnen von Lea gehört haben, die auch ein bisschen noch mit dieser bitteren Atmosphäre aufgewachsen sind, wo Lea das Gefühl hatte, es ist etwas ungerecht. Und vielleicht hängt das zusammen, dass Schimon und Levi die sind, die sehr schnell sagen, da ist ein Unrecht passiert, wir müssen etwas tun, es ist etwas ungerecht, wir müssen hier durchgreifen. Wir haben auch gesagt, Schimon und Levi sind anscheinend relativ bald, also sie sind jedenfalls hintereinander geboren, vielleicht sogar relativ bald. Die sind also auch offensichtlich gemeinsam aufgewachsen. Und daher ist es nicht überraschend, wenn jetzt die zwei zusammen was tun. Aber wir haben dann die Reaktion von Jakob, dass sie überreagiert haben. Beziehungsweise wir empfinden es auch selbst irgendwie, wenn was kann die Bevölkerung der Stadt dafür? Es ging hier um den Schrem selbst und ich könnte noch den Vater von Schrem anklagen, aber die ganze Stadt. Eine Möglichkeit, die auch versucht wird in Erklärungen, ist, dass sie sagen, naja, sie hätten das anders irgendwie nicht hingekriegt. Also die Stadt hätte ihren eigenen Fürsten, ihren eigenen Herrn verteidigt, brav, und sie mussten die Bevölkerung mit umbringen. Aber irgendwie so ganz gefällt es uns auch wieder nicht. Jetzt, wenn wir, und da greife ich wieder das auf, was Raff Kahn vorgeschlagen hat, wenn wir das aber verstehen als auf der nationalen Ebene, dass es um einen Kampf zwischen zwei Volksgruppen geht, der Jakobsfamilie und der Familie, der dem Stamm, der Nation, dem Fürstentum von Schem und Chamor, dann haben Schimon und Levi hier die Analyse, es liegt gegen uns ein Kriegsgrund vor. Die wollten uns unterdrücken. Die wollten uns klein machen, indem sie uns die Diener geraubt haben. Nicht ein individuelles Verbrechen, sondern eine Kriegserklärung gegen den Stamm. Und dann haben die natürlich auch Grund, gegen den ganzen Stamm zu kämpfen. Dann ist das eine Überlebensfrage zwischen zwei Volksgruppen. Während Jakob sieht das anders. Und ich würde behaupten, dass Jakob es anders sieht und auch im Recht ist, weil Jakob erkennt sehr wohl, so weit sind wir nicht. Und so können wir auch ein bisschen verstehen, das, was Jakob dann sagt. Die Reaktion ist ja eigentlich, er sagt ihnen nicht, ihr habt übertrieben oder ihr wart zu gewalttätig oder ihr wart zu schnell. Also die Dinge, die uns schnell einfallen würden, was eigentlich ja das Problem ist, sagt er ja gar nicht, sondern er sagt, ihr habt mich da jetzt in Verruf gebracht, aber ich bin nur gering an Zahl und die werden sich versammeln. Also Jakob sagt, ihr Lieben, wir sind noch kein Volksstamm. Das ist nicht so weit. Wir sind eine kleine Familie. Und wir halten das nicht durch, wenn ihr euch so aufführt, als wären wir schon die ganze Nation. Und es ist aber vielleicht auch ein bisschen typisch, dass in der jüngeren Generation das schon anders gesehen wird. Weil die Burschen haben natürlich ein Bewusstsein dafür, dass aus ihnen, dass aus dem ganzen Clan mal was Größeres werden soll. Ich meine, Jakob hat dieses Bewusstsein auch. Aber er weiß irgendwie, der Zeitpunkt ist noch nicht da. Wir können uns noch nicht so aufstellen wie ein Volksstamm, der gegen die Chiviter auftritt und sagt, so, das Land gehört jetzt uns, weil ist noch nicht. Da kommt das ganze ägyptische Exil dazwischen und erst mit dem Auszug aus Ägypten. Übrigens interessanterweise, der Begriff Goi für Volk, das so etwas wie eine Nation im politischen Sinn bedeutet, kommt als erstes vor in Ägypten. Übrigens vom Pharao als erstes in den Mund genommen, der erkennt, da ist ein Volk entstanden. Vor dem Zug nach Ägypten ist dieser Familienclan sehr wohl so etwas wie Am, eine Volksgruppe. Und typischerweise kommt das im Text gerade jetzt in dieser Zeit die ersten Male rein. Also Schimon und Levi sehen sich schon so. Und sie sehen den ganzen Stamm schon so. Und Jakob sagt, nein, nein, so weit sind wir nicht. Also hier sind wir wieder bei dieser äußeren Handlung, dass es hier auch darum geht, welcher Stamm setzt sich wie durch und können die Cheviter da dem Clan Jakobs einfach vorschreiben, meine Frau auszuliefern oder geht das nicht? Gut. Versuchen wir noch ein kleines bisschen die Diener anzuschauen. Wir haben schon gesagt, sie wirkt sehr jung. Wir haben gesehen, dass es dem Schrem anscheinend auch genau darum geht, so ein junges, unreifes Mädel, das er noch dazu gerade gebrochen hat, indem er sie vergewaltigt hat. Wir wissen aber nicht wirklich, wie alt sie ist. Das geht aus dem Text nicht hervor. Die Geschichte fängt an mit Vatice Dinar Bat Lea, die Lea dem Jakob geboren hat. Und wir haben gesehen, von Anfang an war irgendwie für die größere Handlung wichtig, dass es hier geht um die Tochter Jakobs. Und dieser Satz, Vatice Dinar Bat Lea, erinnert an eine Frau, die auch hinausgegangen ist, nämlich Vatice Lea. Das hatten wir vor kurzem. Wir hatten letzte Woche, als die Geschichte mit den Dudaim war, ist Lea hinausgegangen, um dem Jakob zu sagen, du kommst heute Nacht zu mir und nicht zur Rachel, was Jakob sonst gemacht hätte. Und einigen Kommentatoren ist aufgefallen, dass diese Sätze eine gewisse Gleichklang haben, noch dazu, wenn ausgerechnet Dinar Bat Lea genannt wird. Und wir wissen ja auch, dass dieses Bat Lea ein bisschen überflüssig ist im Text. Jetzt haben wir schon eine Antwort gefunden, warum steht, dass sie die Tochter Jakobs ist, aber was interessiert den Schrem, dass sie die Tochter Leas ist? Das interessiert anscheinend gar niemanden. Also muss es uns interessieren beim Lesen der Tora. Und es gibt Kommentare, die das in einen Zusammenhang setzen. So wie Lea hinausgegangen ist, den Jakob zu sagen, du kommst zu mir, so geht jetzt Dinar hinaus. Dinar ist Tochter Leas auch in ihrem Verhalten. Lea ist hinausgegangen, Dinar ist auch hinausgegangen. Jetzt, wenn man das ein bisschen oberflächlich nimmt, dann könnte da rauskommen, die Lea ist gern spazieren gegangen und die Dinar ist auch gern spazieren gegangen und wir wundern uns vielleicht ein bisschen. Der Ababanel bringt hier eine sehr deutliche Meldung zu dieser Frage, indem er sagt, na, die Dinar ist nicht einfach so munter rausgegangen, weil sie sich präsentiert hätte gerne, weil das ihre Art gewesen wäre, sondern sie ist eigentlich hinausgegangen, weil sie hinausgehen musste. So wie Lea hinausgegangen ist, weil sie hinausgehen musste. Ich habe jetzt in der Hand den Ababanel, den bringt man in einem Schiur sehr selten, weil der Ababanel immer so ausführlich ist, dass er in einen Schiur nicht hineingeht. Aber er setzt sich mit dieser Stelle auseinander und sagt, ja, die Lea war doch sehr zniostig in Wirklichkeit, also nicht eine, die in einer unguten Art hinausgegangen wäre. Aber die Lea musste einmal hinausgehen, gerade weil sie typischerweise nicht die war, die hinausgegangen ist, musste sie einmal hinausgehen, um dem Jakob zu sagen, heute haben wir gesagt, du kommst zu mir. Der Ababanel weist darauf hin, dass Rachel diejenige ist, die als Hirtin gearbeitet hat. Also Rachel war sicher mehr im Freien unterwegs und irgendwo draußen als Lea, die Type, von der wir sowas nicht erfahren. Also anscheinend war Lea sogar die, die typischerweise mehr im Haus war. Und genau so wie die Lea hinausgegangen ist, weil es notwendig war und nicht, weil sie Spaß hatte, überall sich blicken zu lassen, genauso geht jetzt die Dina hinaus als Tochter Leas, dann wenn es sein muss. Und das Ganze ist sehr wohl zum Lobpreis der Diener gemeint, dass die Diener eben nicht überall herumgelaufen wäre. Aber irgendwann muss man ja rausgehen. Sie kann nicht als Mädchen einfach immer nur alleine sein. Sie muss auch mal andere Mädchen kennenlernen. Und hier stoßen wir auf ein großes Problem. Wenn Diener auch einmal andere Mädchen kennenlernen muss, sind keine anderen Mädchen da. Also innerhalb der Jakobsfamilie sind keine anderen Mädchen da. Also, wo soll sie denn andere Mädchen kennenlernen, wenn nicht unter den Töchtern Knarrens, die halt die Nachbarinnen sind? Und dort wird sie dann von Schrem gesehen. Dann gibt es noch etwas. Also hier haben wir schon mit diesem Hinweis, dass Ababanel sagt, wenn wir sagen, die Diener ist so rausgegangen, wie die Lea rausgegangen ist, dann heißt das eben nicht, dass sie dauernd irgendwo herumgelaufen wäre, sondern dann heißt das eigentlich, dass sie so weit rausgegangen ist, wie es sein soll und nicht gerade nicht mehr. Es gibt einen Midrasch zu der Stelle, die ich vorhin angedeutet habe. Wir sind so schnell drüber geflogen vorhin, wie wir gesagt haben, wenn Jakob den Esaf begegnet, werden ausdrücklich die 11 Söhne genannt und Dinar wird nicht genannt. Das fällt auch auf, das fiel auch Chazal auf schon in antiken Zeiten und es gibt darüber Auslegungen. Rashi bringt hier etwas, das wie immer Rashi nicht erfunden hat, sondern es stammt aus dem Midrash Bereshit Rabba, wie so oft, wenn Rashi etwas in Sefer Bereshit kommentiert. Ich zitiere es jetzt so, wie Rashi es bringt. Das war im Kapitel 32, der Vers 23, wo die 11 Söhne genannt worden sind, die Jakob bei der Begegnung von Esau vorstellen kann. Wo ist die Dina? Wer Dina Hechan hat da? Wo war die Dina? Und die Erklärung lautet jetzt: Damals, Natna Betiva, wenn er al Befneha, Shelo Yiten ba Esav enaf. Die Dina hat man in eine Kiste gesteckt und verschlossen diese Kiste, dass der Esav ihre nicht seine Augen auf die Diener wirft. Und deshalb ist Jakob bestraft worden. Das ist jetzt eine sehr, sehr heftige Aussage. Jakob ist bestraft worden, dass er seinem Bruder die Diener vorenthalten hat. Denn sie hätte nämlich vielleicht den Esav zurückführen können zu etwas Besserem. Wenn der Flabe jetzt Schem und am Ende ist es rausgekommen, dass sie gefallen ist in die Hände von Schem. Das ist eine extrem heftige Aussage hier. Erstens einmal, wieso wird Jakob bestraft? Was ist da los? Und wir haben ja so zunächst einmal nicht das Gefühl, dass wir der Diener ausgerechnet den Esav als Ehemann wünschen. Das ist, glaube ich, nicht so die allererste Idee, die wir haben, wenn wir für Diener einen Schiedduch suchen. Aber wenn wir jetzt nachdenken, was hätte die Familie oder was hätte Diener und was hätte die Familie denn machen können, dann stellen wir fest, dass Diener in einer Gesellschaft, in der es klar war, dass die Frau in das Haus des Mannes übersiedelt und die Bräuche und Wertsysteme des Mannes annimmt, nicht viele Chancen hatte, einen Mann zu finden, weil da war keiner. Innerhalb der Jakobsfamilie ist sie das einzige Mädchen. Jetzt, wenn nicht einmal der Esav gut genug ist, und das wäre sicherlich der erste Gedanke gewesen, dass ich hätte einfach so nicht vorgeschlagen, Dina soll Esav heiraten. Aber wenn nicht einmal der Esav gut genug ist, also jemand aus dem entfernteren Familienkreis, wo man aber noch innerhalb des Familienkreises ist, wo man noch innerhalb derer ist, die von Abraham abstammen, ja, was hat sie dann für Möglichkeiten? Und das ist das, was der Midrasch hier anspricht, dass der Midrasch hier meint, bevor das passiert, was passiert ist, wäre es doch vielleicht eine Idee gewesen, dass man es doch mit dem Esav versucht, weil es wäre das Potenzial gewesen, dass Dina den Esav auf einen guten Weg gebracht hätte. Der Midrasch hat hier eine sehr positive Sicht von der Fähigkeit, dass Ehefrauen ihre Männer positiv beeinflussen können. Also eigentlich ehrt uns das jetzt, aber man hat natürlich auch die Frage, hoffentlich wäre das wirklich so gegangen. Aber das, was der Midrasch anspricht, ist, dass es eigentlich eine Sackgasse gab. Wo soll die Dina hin? Was soll sie machen? Und so verstehen wir auch, dass sie irgendwann rausgeht aus dem Haus, weil irgendwo muss sie sich ja umschauen. Aber gerade weil sie vorher so eingesperrt wurde, der Midrasch sagt, sie war in einer Kiste eingesperrt, damit Esau sie ja nicht sieht. Also sie wurde richtig zurückgehalten, sie wurde richtig verborgen und zu Hause gehalten. Gerade wenn sie so eingesperrt wird, dann ist sie natürlich nicht diejenige, die auch versteht, die Gefahr einzuschätzen, wenn sie auf der Straße geht, wo es einen Chamor gibt. Und dann ist das passiert, was der dann so super fand. So ein kleines Mädchen, das von der Welt noch nicht viel gesehen hat, die kann sich nicht wehren, die hat noch von nichts eine Ahnung. Genau das will ich haben. Also ich glaube, dass der Midrasch da zusammenhängt mit unserer Geschichte. Und wir hier eigentlich sehen, dass Dina hier in eine sehr, sehr schwierige Situation in jedem Fall geraten ist. Weil es irgendwie für die Jakobsfamilie nicht so einfach gewesen wäre, nicht so einfach gewesen ist, oder hätten sie mehr Töchter gehabt, nicht so einfach gewesen wäre, da gute Verbindungen zu finden. Und die Esav-Lösung vielleicht wirklich, natürlich sagt das der Midrasch im Nachhinein. Der Midrasch sagt das im Nachhinein, wo wir längst wissen, wie die Geschichte weitergeht. Lehatchila hätten wir es auch nicht vorgeschlagen. Aber das hängt wahrscheinlich doch zusammen. Also das wollte ich einmal bringen, dass es hier zwei Ebenen gibt in der Geschichte und vielleicht auch ein bisschen verstehen, was da alles zusammenspielt. Nachdem das jetzt geschehen ist, hat also, wie erwähnt, Gott dem Jakob gesagt, er soll sich nach Bethel begeben. Übrigens ist es Gott, der das dem Jakob sagt. Also Jakob ohne ein göttliches Wort wäre jetzt wahrscheinlich doch ein bisschen hilflos in der Situation. Und Gott sagt ihm, geh nach Bethel. Mir ist übrigens aufgefallen, dass wir relativ viele Szenen haben bei Jakob, wo Gott eingreifen muss. Wir haben in der letzten Woche gehabt, dass Gott dem Laban im Traum erscheint, um ihm zu sagen, er soll den Jakob nichts tun. Also Jakob braucht immer wieder, dass Gott ihn schützt. Bei Yitzhak war es etwas entspannter. Aber bei Jakob muss Gott ziemlich, ziemlich viel eingreifen, weil die Ausgangspositionen so sind, dass mit menschlichen Kräften alleine das jetzt nicht so einfach zu lösen wäre. Also Gott sagt dem Jakob, er soll nach Bethel gehen. Das machen sie dann auch. Dann haben wir die Geschichte, dass Dwora, die Amme von Rivka, stirbt. Das ist übrigens eine Geschichte, wo ich immer noch sehr blank bin, auch nach vielen Jahren des Parascha-Lernens, was uns das eigentlich sagt. Aber jedenfalls wissen wir, dass es eine Dwora gab, die Amme von Rivka war. Und dann erscheint Gott dem Jakob wieder und sagt ihm, er wird ihm das Land geben. Und Jakob errichtet ein Denkmal, eine Matzeva. Und sie ziehen dann weiter von Bethel südlich und Richtung Ephrat. Und da ist dann die Geburt von Benjamin, wo Rachel bei der Geburt stirbt. Es gibt verschiedene Auslegungen, wo dieses Bethlehem ist. Ob das heutige Bethlehem mit dem heute gezeigten Grab der Rachel wirklich der Ort ist, darüber wird heftig diskutiert. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Und jedenfalls ist dann durch die Geburt Benjamins auch die Familie soweit vollständig, dass alle 12 Söhne da sind. Und wir erfahren am Schluss der Parascha noch den Stammbaum von Esaf. Interessanterweise wieder Toldot Esaf, also nicht nur die Kinder Esaf, sondern auch was Esaf hervorgebracht hat. Und interessanterweise endet die Parascha damit, dass uns der Esaf-Zweig präsentiert wird. Also wir haben dann die separaten Wege gefestigt. Am Anfang der Parascha war die Begegnung zwischen Jakob und Esaf, wo Jakob sich eher rausgeschwindelt hat, zu sagen, ich kann nicht so schnell gehen, wir kommen danach. Und am Schluss der Parascha haben wir wirklich zwei separate Gruppen, den Stamm Jakobs und den Stamm Esafs und Esaf als eigenes Fürstentum. Also diese Trennung wird da besiegelt. Ja, das war zu dieser Parascha.